Einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß nicht, wie es euch geht in dieser letzten Zeit, aber ich muss sagen, mir persönlich spielen die Gefühle so ein Auf und Ab. Ich fühle mich so ein bisschen hin und her gerissen. Gerade, wir haben es ja auch gerade gehört, wo es so scheint, dass wir mit der Pandemie so langsam wirklich zum Ende kommen, wo die Staaten anfangen, Lockerungen auch zuzulassen, haben wir auf einmal einen Krieg genau vor unserer Haustür. Krieg oder viele nennen es auch eine Invasion. Und viele denken und sagen sich, naja gut, aber das sind viele, viele tausende Kilometer weit weg, also uns geht's doch gut. Ja, das stimmt. Aber so weit weg ist es nicht. Und vor allen Dingen, es leiden Menschen. Es leiden wirklich Menschen. Und so weit weg ist es nicht, weil wir nämlich auch, und das ist gut, wir immer wieder sehen, dass auch Menschen wieder zu uns flüchten. Dass Menschen Angst haben und fliehen müssen. Und deswegen haben wir ja auch am letzten Dienstag diesen besonderen Gebetskreis gemacht, wo wir Deutsch-Spanisch zusammen gebetet haben. Und einige da waren, die ich sonst eigentlich eher nicht sehe. Und ich las etwas, einen Beitrag in so einem Status, ein Post oder wie man das auch nennt, bei WhatsApp. Und da stand drin, Krieg ist ein Ort, an den junge Menschen, die sich nicht kennen und nicht hassen, gegenseitig umbringen. Durch eine Entscheidung einiger alter Männer, die sich kennen, die sich hassen, sich aber nicht töten. Deshalb ist auch heute Morgen, und ihr habt es ja gesehen, also wir haben uns nicht abgesprochen, der Monatsspruch kommt auch in der Predigt vor. Deswegen die Frage, was ist unsere größte Waffe? Was können wir einsetzen, um unseren Teil dazu beizutragen, dass Frieden entstehen kann? Und ich glaube, ihr könnt es euch schon vorstellen, weil auch die Lieder darüber sprachen. Und ich möchte einen Text mit uns lesen aus der Apostelgeschichte 12, die Verse 1 bis 11. Und ich lese aus der Guten Nachricht. Um diese Zeit ließ König Herodes verschiedene Mitglieder der Gemeinde von Jerusalem festnehmen und schwer misshandeln. Jakobus, der Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. Als er merkte, dass dies den Juden gefiel, ging er noch einen Schritt weiter und ließ auch Petrus gefangen nehmen. Gerade in den Tagen des Passafestes. Petrus wurde ins Gefängnis gebracht. Zu seinen Bewachungen wurden vier Gruppen zu je vier Soldaten abgestellt, die einander ablösen sollten. Herodes wollte ihm nach dem Fest vor allem Volk den Prozess machen, sodass Petrus also streng bewacht im Gefängnis die Gemeinde, aber betete Tag und Nacht inständig für ihn zu Gott. In der Nacht, bevor Herodes ihn vor Gericht stellen wollte, schlief Petrus zwischen zwei der Wachsoldaten, mit Ketten an sie gefesselt. Vor der Tür der Zellen waren die zwei anderen als Wachposten aufgestellt. Plötzlich stand der Engel des Herrn und die ganze Zelle war von einem strahlenden Licht erfüllt. Der Engel weckte Petrus durch einen Stoß in die Seite und sagte, schnell, steh auf. Da fielen Petrus die Ketten von den Händen. Der Engel sagte, leg den Gürtel um und zieh die Sandalen an. Petrus tat es und der Engel sagte, wirf dir den Mantel um und komm mit. Petrus folgte ihm nach draußen. Er wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was er da mit dem Engel erlebte. Er meinte, er hätte eine Vision. Sie kam ungehindert am ersten der Wachposten vorbei, ebenso am zweiten, und standen schließlich vor dem eisernen Tor, das in die Stadt führte. Das Tor öffnete sich von selbst. Sie traten hinaus und gingen die Straße entlang. Doch als Petrus in die nächste einbog, war der Engel plötzlich weg. Als Petrus zu sich kam, sagte er, es ist also wirklich wahr. Der Herr hat seinen Engel geschickt, um mich vor Herodes zu retten, vor dem zu bewahren, was das jüdische Volk sich erhofft hat. Das Gebet ist und wird immer ein aktuelles und auch ein obligatorisches Thema in allen Kirchen sein. Jesus widmete uns nicht nur genügend Zeit, um uns eine genaue Lehre auch über das Gebet zu geben, sondern er hinterließ uns auch ein Vorbild, ein Lebensstil des Gebetes, was jeder von uns eigentlich in sein Christsein wirklich einbinden sollte. Und deshalb, das sind viele, viele Vorteile des Gebets, aber ich möchte heute 3 mit uns zusammen anschauen. Das Gebet war schon immer die Herrlichkeit der Gemeinde. Es ist ein großes Privileg zu beten, was uns niemand nehmen kann. Man kann Kirchen schließen, Christen einsperren, man kann Gottes Volk verfolgen, Gläubige vielleicht davon überzeugen, ihren Glauben aufzugeben, aber man kann niemals die Gemeinde daran hindern, weiter zu beten. Denn es gibt nichts, was der Mensch tun kann, um das Gebet eines Christen einzuschränken. In dem Text, den wir gelesen haben, steht: Aber während sie Petrus im Gefängnis hielten, betete die Gemeinde ständig und inbrünstig für ihn zu Gott. Und wir haben es gelesen, Gott handelt auf das Gebet der Gemeinde. Das Gebet bringt uns vor dem Thron der Gnade. Im Hebräer steht: Nähern wir uns daher dem Thron der Gnade im Vertrauen, um Barmherzigkeit zu erlangen und Gnade für rechtzeitige Hilfe zu finden. Im Gebet treten wir vor Gott mit Ehrfurcht, nähern uns ihm, weil er unser König ist. Aber auch mit absolutem Vertrauen, weil er unser Vater, unser Freund und unser Ratgeber ist. Gottes Kinder haben das Vorrecht, alleine in Begegnung mit Gott zu treten und ihm unsere Beschwerden, unsere Sorgen, unsere Bestrebungen, Wünsche und Dankbarkeit ihm offen darzulegen. Und wir haben das Privileg, auch in Gemeinschaft zu beten. Hier im Gottesdienst, wenn die Gebetsgemeinschaft stattfindet, oder auch dienstags im Gebetskreis, wo wir gemeinsam alles Gott vor den Thron bringen können. Ein Mann sagte an seinem Sterbebett: Ich werde keinen fremden, unbekannten Gott treffen, mit dem ich nie gesprochen habe. Ich gehe zum Haus meines Vaters. Ich lernte ihn heimlich in meinem Zimmer durch Gebete kennen. Können wir das auch von uns sagen, dass wir Gott durch die Gebete kennen? Als der Apostel Paulus im Epheserbrief die Waffenrüstung Gottes vorstellt, erwähnt er das Gebet als die Atmosphäre, wo ein Soldat Christi leben und atmen soll. Indem wir die ständige Gemeinschaft durch das Gebet aufrechterhalten, sind wir als Christen auf dem sicheren Weg. Der Monatsspruch: Betet dabei zu jeder Zeit und bittet Gott in der Kraft seines Geistes. Seid wach und hört nicht auf, für alle Gläubige zu beten. Eine Kirche ohne Gebet, eine Kirche, die nicht betet, ist wie eine Armee ohne Waffen. Es wäre natürlich schön, wenn jetzt die Armeen, die im Krieg sind, keine Waffen hätten. Aber es wäre nicht schön, wenn eine Kirche nicht das Gebet hätte. Weil das Gebet ist die Kraft der Gläubigen. Das Gebet ist die Kraft der Gemeinde. Die Kraft des Betens ist die Kraft Gottes, der unsere Gebete hört und erhört. Jesus selbst sagt im Johannesevangelium: Wenn ihr mich um etwas bittet und euch dabei auf meinem Namen beruft, werde ich eure Bitte erfüllen. Die Kraft des Gebetes entspringt nicht aus uns. Es sind nicht die schönen oder besonderen Worte, die wir eventuell sagen können, oder eine besondere Art, wie wir sie ausdrücken, wie viele Verse wir vielleicht in einem Gebet zitieren können, oder wie oft wir es tun oder wie laut wir dabei schreien. Die Kraft des Gebetes basiert nicht auch auf eine äußerliche körperliche Haltung, ob ich knie oder stehe oder mit den Händen nach oben. Und es kommt auch nicht auf Symbole an, auf irgendwelche Kerzen oder Rosenkränze. Die Kraft des Gebetes kommt von Gott selbst. Das Gebet bringt uns in Kontakt mit Gott, von dem wir kraftvolle Ergebnisse erwarten dürfen. Was auch immer die Antwort auf unsere Gebete sein mag, wir beten zu dem, der die Quelle der Kraft des Gebetes ist. Und er kann und will uns gemäß seinem Willen und seiner Zeit auch auf unsere Gebete antworten. Ich denke, viele von uns kennen die Geschichte von Petrus, als er vor dem Leichnam von Tabitha stand. Eine Frau, die wegen Krankheit gestorben war. Er kniet hin, betet, wendet sich dann zu dem Körper der Toten zu und sagt: Tabitha, steh auf. Und sie öffnet ihre Augen und als sie Petrus sieht, setzt sie sich auf. Petrus betete und die Frau erweckte zum neuen Leben. Und viele mögen vielleicht dann denken, guck mal, Petrus hatte die Gabe, hatte die Kraft, hatte die Macht, um Tote zu erwecken. Aber Petrus vertraut nicht auf seine eigene Kraft, sondern auf die von Jesus. Und wir sollten auch viel mehr darüber nachdenken, was Christus durch uns tun kann, als was wir selber tun können. Weil das ist nicht wirklich viel. Wirksames Gebet, das bewirkt Wunder. Und das ist aber auch kein Vorrecht von wenigen. Nicht nur die Aposteln hatten diese Gabe des Gebets, nicht nur die Propheten oder nicht nur wir Pastoren oder so. Nein, jeder Gläubige kann und soll beten und mit den gleichen wundersamen Erwartungen, Ergebnisse beten, weil die Kraft von Gott kommt und nicht von uns. Das Gebet sollte unsere erste Zuflucht sein und nicht unser letzter Ausweg. Wenn alles andere bereits schiefgegangen ist, wenn alles andere nichts mehr bringt, dann bete ich, um zu gucken, ob es funktioniert. Aber das Gebet sollte unsere erste Anlaufstelle sein, weil Gott ist unendlich mächtiger als jede andere Ressource, die wir haben können, um irgendetwas zu erreichen. Und wenn wir das glauben, dann macht es eigentlich Sinn, dass wir viel mehr Zeit mit dem Gebet verbringen. Jemand sagte einmal, du bist nie so groß, wie wenn du vor Gott niederkniest, weil die Kraft des Gebetes unbestreitbar ist. Und das Gebet bringt Segen über die Gemeinde. Apostelgeschichte 2, und sie beharrten auf der Lehre der Aposteln, in Gemeinschaft miteinander, im Brotbrechen und im Gebet. Die Gemeinde, die betet, ist eine Gemeinde, die voranschreitet, die über den Feind triumphiert, die ihre missionarische Vision erweitert, die gesegnet wird und ein Segen für andere ist. Als Gemeinde im Gebet zu sein, schützt uns auch vor falschen Lehren, weil wir nämlich dann nach der Weisheit und der Fähigkeit Gottes suchen, um sein Wort zu verstehen und es wirklich auch erklären können. Das Gebet bringt Erweckung in die Gemeinde, in allen Bereichen. Einheit, Heiligkeit, Gehorsam, Hingabe der christlichen Gemeinschaft an dem Dienst, die wir auch Gott geben. Das Gebet bringt Wachstum in die Gemeinde. Persönlich wachsen wir, jeder für sich, wenn wir das Gebet intensivieren, weil Gott uns Gaben schenkt, Fähigkeiten, Talente, die wir aktivieren, um Gott und der Gemeinde besser zu dienen. Wir haben eine größere Hingabe zu Gott. Und als Gemeinde wachsen wir, weil das geistliche Leben der Gemeinde wächst. Der Lobpreis erreicht unvorhersehbare Ausmaße. Und die Liebe unter den Geschwistern intensiviert sich und wird größer. Missionarische Pläne und Visionen intensivieren sich. Und Gott legt in uns einen mitfühlenden Geist für Menschen, die leiden, so wie Jesus es selber hatte. Echtes Gebet umfasst Anbetung, Beichte, Fürbitte und Danksagung. Und die Gemeinde, die so betet, und jeder Einzelne, der so betet, wird gesegnet werden. Viele von uns können sich vielleicht daran erinnern, also zumindest die Grauhaarigen wie ich. Wir hatten eine lange Zeit, viele, viele Jahre ist es jetzt schon her, dass wir Gebetsketten gemacht haben. Gerade wenn wir ein großes Projekt vorhatten oder wenn jemand wirklich sehr krank war, haben wir Gebetsketten gemacht, wo wir 24 Stunden am Tag gebetet haben. Ich glaube sogar eine der Listen steht da draußen sogar noch, wo sich Leute eingetragen haben, ich bete von der Zeit zu der Zeit. Und es waren 24 Stunden umbetet für dieses Problem. Und wer sich daran erinnert, weiß, was für ein großes Segen es für uns als Gemeinde war und für jeden Einzelnen von uns. Und als mein Vater vor, ich glaube jetzt mittlerweile 15 Jahren oder ist das her oder so, in Spanien umgefallen ist, weil er einen starken Hämatom im Kopf hatte und dort notoperiert werden musste. Wir, meine Schwester und ich, sind dann sofort hingeflogen. Aber wir waren beruhigt im Flug, weil die ganze Gemeinde dort ins Krankenhaus gefahren ist und sich vor dem OP-Saal hingestellt hat, um für ihn zu beten. Und meine Mutter erzählte mir dann, als er ins Krankenhaus gekommen ist, dann konnte er nicht reden, also er hat nur so Laute von sich gegeben. Und als er rauskam, guckte er nur die ganze Gemeinde und sagt: Halleluja, meine Gemeinde ist hier. Also man hat gesehen, Gott hat auch da ein Wunder bewirkt. Und deshalb müssen wir uns die Frage stellen, als Gemeinde, aber auch jeder für sich selbst: Bin ich ein Beter? Sind wir eine betende Gemeinde? Geben wir dem Gebet wirklich die Wichtigkeit und den Platz, den sie eigentlich haben sollte? Oder ist es eher so ein Notanker, den ich auswerfe, wenn ich keinen anderen Ausweg mehr sehe? Und deswegen ermutige ich uns, dass wir unsere Einstellung zum Gebet einfach ändern. In meinem Privatleben, aber auch als Gemeinde. Gebet ist keine Option. Das Gebet ist keine Nottür in Zeiten der Gefahr oder Krise. Es sollte eine Lebensweise sein. Es ist ein offener Kanal zu Gott. Bis der Herr wiederkommt, um uns zu holen, ist das Gebet in einem Leben eines Christens unersetzlich. Unsere größte Waffe, unsere größte Macht. Das Gebet Gottes ist die Ressource, die uns Gott gegeben hat, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und deshalb lade ich uns ein, immer mehr zu beten. Und wir sehen in dieser Geschichte, was Gott für Wunder vollbringen kann. Hier steht, wann die automatischen Türen entstanden sind. Nämlich genau da. Nicht Aldi oder Lidl hat sie erfunden, sondern Gott. Schwere eisernen Türen öffnen sich von selbst durch die Macht des Gebetes. Deswegen ermutige ich uns, mehr am Gebet teilzunehmen. Wenn wir die Gebetsgemeinschaft hier im Gottesdienst haben, schäm dich nicht zu beten. Ich weiß, dass es manchen schwerfällt, weil wir Angst haben. Kann ich richtig beten? Finde ich die richtigen Worte? Gerade jüngere Leute schämen sich vielleicht manchmal, im Gottesdienst offen zu beten, weil sie die etwas älteren Erfahrenen hören und sagen, nee, so toll kann ich nicht beten. Ich habe es mal im Spanischen gehört, wo ein Jugendlicher mir das sagte. Ja, wenn ich den und den beten höre, dann traue ich mich nicht. Aber seien wir ehrlich, zu wem beten wir denn? Denken wir daran, dass das die Macht, die Kraft des Gebetes von Gott selbst kommt. Und wie würden wir denn mit unserem irdischen Vater reden oder mit unserem besten Freund? Überlegen wir uns da auch erstmal schöne Worte und dass sie eloquent klingen? Oder reden wir einfach frei und offen miteinander? Und genau so will Gott, dass wir miteinander reden. Und deswegen lade ich euch auch ein, zum Gebetskreis zu kommen. Das ist wirklich ein Ort, wo wir uns auch miteinander austauschen können. Wo wir auch unsere persönlichen Probleme vielleicht hineinbringen können. Oder von jemandem, den wir wissen, der selbst nicht die Kraft hat zu kommen oder zu beten. Und das ist ein Segen für uns. Die Macht des Gebetes sollten wir uns zur täglichen Gewohnheit machen. Und so intensivieren wir nämlich auch unsere Beziehung zu Gott. Während Petrus inhaftiert war, betete die Gemeinde für ihn. Und genauso wie Gott damals diese eiserne Tür geöffnet hat und Petrus befreit hat, genauso hört er auch heute noch unsere Gebete und kann heute noch genauso kraftvoll und machtvoll handeln. Er hört jeden Einzelnen und die Gemeinde. Und deswegen, ich sagte ja schon, letzten Dienstag hatten wir einen besonderen Gebetskreis. Aber wir sollten nicht auf besonders schlimme Situationen wie so einen Krieg warten, um uns dann zum Gebet zu vereinen, sondern es sollte wirklich unser täglicher Alltag sein. Und zu vereinen zum Beten. Nicht Gott als Feuerwehrmann benutzen. Wenn es brennt, dann rufe ich ihn. Und wenn nicht, dann brauche ich ihn nicht. Sondern wir sollten ihn wirklich als unseren Vater sehen, der sich freut, wenn wir miteinander beten und mit ihm reden. Und deswegen lade ich uns ein, dass wir wirklich eine betende Gemeinde werden. Amen.